Der Start in eine Selbstständigkeit im E-Commerce und auf Amazon erscheint für viele ja immer noch ein sehr, sehr großer, sehr, sehr riskanter Schritt. Unser heutiger Gast beweist aber, dass das nicht immer so sein muss. Der Marco Winter ist der Gründer von Fila und verkauft Sitzkissen, aber mittlerweile auch Kopfkissen und ähnliche Produkte auf Amazon. Und er hat das neben dem Hauptjob angefangen, hat sehr schnell, sehr aufwandsarm, sehr risikoarm da die ersten Produkte gesourced und dann sehr schnell auf Amazon verkauft. Und er macht das bis heute im Nebenjob, erzielt dabei aber trotzdem deutlich siebenstellige Umsätze. Das haben wir so ein bisschen rausgehört und hochgerechnet. Also er ist nie komplett ins kalte Wasser gesprungen, das, wovor viele ja häufig dann Respekt oder Sorge haben, und hat trotzdem eine richtig tolle Unternehmergeschichte aufgebaut. Ich bin mir sicher, für die eine oder den anderen, die schon seit langer Zeit mit diesem Gedanken spielen, soll ich es wirklich machen? Ja, nein, kann diese Folge UnternehmerInnen der Zukunft eine sehr gute Inspiration sein. Und deshalb geht's direkt los in die Folge mit Marco Winter von Fila.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Man muss halt als Unternehmer immer eine gewisse Resilienz mitbringen, weil es einfach immer wieder mal zu Rückschlägen kommen kann, sei es eine Produktcharge, hat irgendwie Fehler oder Probleme bei der Lieferung und so weiter. Und dann am Schluss auch die Liebe fürs Detail, und zwar in allen Bereichen, sei es beim Produkt, sei es beim Listing, sei es im Fulfillment, damit einfach alles glatt läuft. Das haben wir über die ganzen Jahre immer gemacht und auch im Nachgang nach dem Kauf einen exzellenten Kundenservice zu bieten. Da sind wir, so wie Amazon auch eingestellt, letztendlich sehr kundenorientiert und am Schluss darauf fokussiert, dass der Kunde zufrieden ist.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Marco.
Guten Morgen Jan.
Das hier kann eine gesundheitsfördernde Folge werden. Im Vorgespräch hast du mit unserem Producer Alex, habt ihr euch schon darüber ausgetauscht, über dein Produkt, nämlich orthopädische Sitzkissen. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen, die ihr auf Amazon verkauft.
Ja, richtig. Also vielen Dank, Jan, dass ich hier sein darf. Genau, wir verkaufen orthopädische Sitzkissen auf Amazon seit vielen Jahren, das auch gerne. Und mit dem haben wir angefangen, mit dem sind wir groß geworden und das wollen wir auch noch weiter fortführen.
Ich kenne orthopädische Sitzkissen A von meiner Physiotherapeutin, weil die bei sich rumliegen hat und auch regelmäßig, glaube ich, Patienten empfiehlt. Ich kenne es B aus Sanitätshäusern, in denen ich zum Glück nicht so häufig bin, aber manchmal ist man ja doch da. Und ich kenne sie tatsächlich, weil die eine oder andere Kollegin oder Kollege bei Front Row bei uns tatsächlich sowas auch nutzt. Erzähl mal so ein bisschen den Use Case. Braucht das eigentlich jeder Schreibtischtäter oder ist das eher was, was man sich anschafft, wenn man irgendwie Probleme mit der Hüfte, mit dem Rücken hat?
Ja, es ist interessant, was du sagst, weil es betrifft nicht nur ältere Leute, wie man vermuten könnte, sondern es zieht sich eigentlich durch alle Altersgruppen durch, auch schon unter 25-Jährige, die solche Kissen beziehen. Und der Use Case ist häufig Schmerzen, sage ich jetzt mal, im Unterleib oder einfach auch, um den Komfort zu erhöhen, wenn man viele Stunden im Büro sitzt. Ich sage immer, wir haben ein Produkt, das quasi von den Anwendern viele Stunden ja, in Anwendung ist und da einfach von der Qualität her auch hochwertig sein muss, weil keiner mag auf dem Kissen sitzen, das nach 4 Stunden irgendwie durchgesessen ist und dann eben keinen Komfort mehr bietet. Ja, wie sind wir zu dem Produkt gekommen? Ich war eigentlich selber 2017, also auf der Suche nach einer Sitzerhöhung, weil ich relativ lange Beine habe und die Bürostühle sozusagen oftmals für mich nicht hoch genug gehen. Da bin ich überhaupt erstmal auf die Produktidee gekommen, habe dann recherchiert, was es da so gibt und eigentlich nicht auf so eine klassische Sitzerhöhung gekommen, wie ich sie gesucht hätte. In der Zeit ist mir dann auch zufällig noch ein Amazon FBA-Kurs zugespielt worden, sage ich jetzt mal. Und ich wollte schon immer physische Produkte auch mitverkaufen. Und daraus ist dann die Idee entstanden. Und ich habe dann auch noch den analytischen Ansatz gewählt, einfach mal geschaut, ist da eine Nachfrage überhaupt da? Und zu meiner Überraschung ist die Nachfrage sehr hoch nach wie vor. Und auch der Trend steigend, weil sich einfach ja, die Bevölkerung immer weniger bewegt, immer mehr sitzt. So ist es dann zur Idee gekommen, ja, gesagt, getan. 2017 haben wir dann die ersten 500 Einheiten bestellt. Die gingen dann schneller weg als erwartet und dann musste auch gleich die Nachbestellung erfolgen.
Ich hätte vermutet, dass das eigentlich ein ganz typisches FBA-Produkt ist. Es ist so wahrscheinlich in einer ganz guten Price-Range, die nicht zu hoch und nicht zu niedrig ist, sodass man da gute Margen drauf haben kann. Es ist, sage ich jetzt mal von außen, kannst mich sofort korrigieren, aber etwas, wo man jetzt kein tiefes technisches oder Ingenieurwesen braucht, um sowas zu entwickeln und zu produzieren. Das ist wahrscheinlich was, was man gut in Asien produzieren lassen kann. Und die Nachfrage, also ich gefühlt kenne ich solche Produkte seit 30 Jahren und dass es dafür Nachfrage gibt, finde ich auch gar nicht so überraschend. Ich finde eher überraschend, dass offensichtlich auch 2017 dann noch eine Lücke bestand.
Ja, definitiv. Also mir selber war es ehrlich gesagt nicht bewusst, weil ich einfach keine Probleme mit dem Rücken oder so habe. Aber ja, die Zahlen zeigen einfach, dass da damals schon und auch heute noch hohe Nachfrage besteht. Und natürlich mit dem Online-Trend, sage ich jetzt mal, auch für Jahr die Nachfrage noch weiter steigt. Hm. Genau.
Also ich nehme dem, du hast eigentlich in dem, was du heute machst, keine Vorbildung gehabt. Also du hast weder einen medizinischen oder physiotherapeutischen Background und du hast eben so gesagt, dir ist ein FBA-Kurs zugespielt worden. Also du kommst jetzt offensichtlich auch nicht originär schon aus dem E-Commerce.
Nee, absolut richtig. Also ich habe Maschinenbau studiert, hatte dann später noch einen MBA für Unternehmensgründung und Führung gemacht. Aber mit dem, was ich jetzt heute mache, habe ich sozusagen keine Vorausbildung gehabt und mir das alles dann eigentlich im Selbststudium angeeignet, mit YouTube-Videos, mit anderen Händlern gesprochen, auf Events gegangen und so im Prinzip das Wissen mir beigebracht und ja, Learning by Doing letztendlich auch.
Okay, die klassische FBA-Story. Jetzt hast du es eben so im Nebensatz gesagt, ja, und dann habe ich mich dafür interessiert und dann habe ich auch mal geguckt, wie viel Nachfrage da ist. Das alleine ist ja schon, wenn man nicht aus der Branche kommt, muss man ja erstmal wissen, es gibt überhaupt Tools, mit denen man das sehen kann. Da muss man irgendwie sagen, okay, ich bin jetzt auch bereit, mir so ein Tool zu besorgen, mich da einzuarbeiten. Was war damals so der Impuls für dich? Warst du auch auf der Suche nach, ich möchte mich auch selbstständig machen? Also ich suche auch so ein bisschen nach einer Gründungsidee, nachdem du schon Unternehmensgründung studiert hast? Oder was war damals dein Antrieb?
Ja, genau, das ist hat auf alle Fälle schon immer so mitgeschwungen, sowas zu starten, um da einfach ja, zeitlich und örtlich unabhängig arbeiten zu können. Und so Tools damals gab es schon, war noch nicht so verbreitet, sagen wir, ich war noch nicht so gewillt, für Tools viel Geld auszugeben, weil man am Anfang ist, hat man ja noch nicht so den Proof of Concept. Da gab es dann die klassischen Methoden, dass man einfach mal schaut, dass man den Warenbestand per Hand oder manuell bei den Wettbewerbern verfolgt oder auch so Tools wie X-Ray, um einfach dann die Sales tracken zu können und zu sehen, ja, wie verkaufen die Marktbegleiter. Und da sieht man dann eben auch die entsprechende Nachfrage und kann sich daran orientieren. Und damals war auch noch eine andere Zeit als heute. Da war das Marketing noch nicht so professionell wie heute. Und wenn man da sieht, dass da nicht gut optimierte Listings gut verkaufen, dann war es damals schon ein Grund, da einzusteigen.
Okay, also es war jetzt nicht komplett Blue Ocean, dass da niemand unterwegs war. Also es gab schon Angebote, aber deine Wahrnehmung war so ein bisschen diese Nachfrage, die es gibt, die wird einfach durch die Angebote noch nicht bestmöglich befriedigt.
Genau, richtig, ja.
Okay, und dann zu sagen, jetzt bestelle ich mal die ersten 500 Stück. Also, wo und wie? Wie war dann so dein Ansatz? Wie hast du dich dann entschieden, was für ein Produkt das genau sein soll? Wie hast du so die ersten Prototypen dir besorgt? Erzähl mal so ein bisschen, wie da der Angang war.
Ja, also erstmal die Festlegung aufs Produkt, das ja verlangt einem oder mir zumindest, hat mir schon einiges abverlangt, weil es eben unendlich viele Möglichkeiten theoretisch gibt. Man muss sich erstmal zu einem Produkt durchringen sozusagen. Die Suche ist dann klassisch über Alibaba erfolgt. Ich habe da mit Sicherheit 15 bis 20 mögliche Hersteller kontaktiert und dann eben Kriterien angewendet, wie gut ist die Kommunikation. Das war mir tatsächlich am wichtigsten, einfach um da alles sauber besprechen zu können. Wie hoch ist der Trust seitens Alibaba für diesen Supplier, um überhaupt mal, das war eine Eingangsbedingung sozusagen, damit ich überhaupt das Gespräch gesucht habe. Und dann natürlich die Samples, was haben die für eine Qualität? Und am Schluss natürlich auch, passt der Preis, können wir denn damit profitabel werden oder nicht?
Okay, und auf einmal waren dann irgendwann eine Lieferung mit 500 Sitzkissen bei dir in Österreich. Und du hast damals dann schon die Marke Fila, unter der ihr heute aktiv seid, auch direkt mitentwickelt. Und dir war klar, unter der Brand mache ich das jetzt?
Genau, richtig. Also ich bin aus Bayern, Nähe Österreich.
Okay.
Dialekt ist ähnlich. Und ja, im Prinzip war es genau so. Als dann die ersten 500 Einheiten gekommen ist, hat man da natürlich am Anfang schon so ein bisschen Bedenken, kann man das überhaupt verkaufen oder nicht? Hat man auch vielleicht die ein oder andere schlaflose Nacht. Aber wenn dann die ersten Sales reinkommen, freut es einen dann einfach umso mehr. Und am Anfang, der erste Sale, ich werde es nie vergessen, ist einfach cool. Und wenn man dann irgendwann 10 Sales am Tag hat und irgendwann 100 Sales, ist einfach schon ein gutes Gefühl.
Wie lange haben die 500 Stück denn gereicht?
Oh, ich kann mich nicht mehr genau entsinnen, aber die Lagerreichweite ging ziemlich schnell nach unten. Vielleicht so 50 Tage. Ich müsste nochmal nachschauen.
Okay, aber zu der Zeit hast du das dann noch neben deinem eigentlichen Beruf gemacht?
Genau, ich mache das auch heute noch neben meinem eigentlichen Beruf. Ich habe da meine Stunden reduziert und wir arbeiten eben viel mit Agenturen. Meine Mitarbeiter übernehmen viel und auch alles, was irgendwie mit Tools abdeckbar ist, wird mit Tools abgedeckt.
Wie groß ist denn dein Team?
Wir sind inklusive mir 3,5 Leute.
Okay. Mhm. Und um eine Größenordnung zu bekommen, wie viele Sitzkissen verkauft ihr heute so im Jahr?
Das sind so circa 80.000, 90.000.
Okay, wow, wow. Mhm. Also das ist auf jeden Fall serious business. Was ist denn euer Zielmarkt und was sind so eure wichtigsten Verkaufskanäle? Ist das alles nur Deutschland? Ist das Europa? Erzähl mal so ein bisschen, wo der Umsatz herkommt.
Ja, gerne. Also unser absoluter Fokus liegt auf Deutschland. Da sind wir zu Hause, da kennen wir uns aus und da wollen wir auch die nächsten Jahre unseren Fokus drauf legen oder die nächste Zeit, kurz mittelfristig. Unser stärkster Vertriebskanal ist nach wie vor Amazon. Wir verkaufen aber auch im Ausland, also auf den anderen europäischen Marktplätzen. Und neben Amazon haben wir auch noch unseren eigenen Webshop. Und wir spielen auch die anderen Marktplätze wie Otto, Kaufland, eBay oder haben auch eine B2B-Kooperation mit Böttger. Das kennt vielleicht der ein oder andere für Bürobedarf.
Ja.
Wir haben auch einen Vertriebspartner in Japan, der verkauft für uns auf Amazon Japan. Das läuft auch sehr gut.
Okay, und man würde ja eigentlich vermuten, so das ganze Sanitätshaus-Apotheken-Business wäre irgendwie auch für euch ein interessanter Markt. Ist das so oder hast du das Gefühl, das ist so ein bisschen die alte Welt und die ist ganz gut verteilt und besetzt?
Ja, man könnte es als alte Welt bezeichnen, aber sie hat definitiv nach wie vor ihre Daseinsberechtigung. Viele Leute gehen einfach ins Sanitätshaus, lassen sich da beraten und kaufen da. Wir haben das auf der Liste, dass wir das auch noch angreifen wollen, aber wir sehen jetzt aktuell einfach noch für uns viel Potenzial online und das wollen wir dort einfach in nächster Zeit weiter forcieren.
Wenn man so schnell wachsen kann auf jetzt irgendwie 80.000, 90.000 Produkte, die ihr pro Jahr verkauft, wie passt das zusammen mit, unser Fokus ist ganz klar Deutschland? Offensichtlich steckt da ja total viel Potenzial dahinter. Und ihr macht die anderen europäischen Länder so ein bisschen nebenbei mit, wahrscheinlich über Pan-EU, aber ohne das jetzt gezielt zu forcieren. Warum geht ihr nicht aggressiver dann auch in die Internationalisierung?
Ja, der Grund ist ehrlich gesagt, die steuerliche Registrierung und der Pain, was sozusagen mit der Steuer kommen würde, wenn wir jetzt Pan-EU hätten, also wir haben Pan-EU nicht, das haben wir bisher in der Vergangenheit vermieden. Wir haben das Programm Mitteleuropa aktiviert, also Polen, Tschechien, um da von den vergünstigten FBA-Gebühren zu profitieren. Und einfach so das Nutzen-Risiko-Verhältnis haben wir jetzt persönlich für uns noch nicht so gesehen, weil einfach der deutsche Marktplatz nach wie vor der stärkste ist. Und wir wollten jetzt einfach auch vermeiden, irgendwie in steuerliche Prüfungen in den anderen Ländern reinzukommen, wie gesagt, wir sehen einfach nach wie vor Potenzial in Deutschland, hier weitere Produkte auf den Markt zu bringen und wollen das erstmal weiter vorantreiben, schließen aber zugleich nicht aus, dass wir das später auch nochmal angreifen werden.
Ja, wer Angst hat vor den steuerlichen Themen, da empfehle ich die Folge mit Roger Gothmann von TaxDo. Das ist so ungefähr 3 Monate her. Der hat da, finde ich, auch nochmal einen guten Überblick gegeben, so über die Risiken und vor allem aber auch Lösungsmöglichkeiten. Aber das mal so als kleiner Sidestep. Wenn du sagst, ihr wollt weiter wachsen, dann vor allem auch über neue Produkte. Wie sieht denn euer Portfolio heute aus?
Genau, also wir wollen weiter über neue Produkte wachsen. Wir haben jetzt dieses Jahr weitere Produkte auf den Markt gebracht. Also zuvor hatten wir Sitzkissen, Rückenkissen, Fußstütze. Und dieses Segment haben wir jetzt erweitert mit weiteren Sitzkissen-Varianten, um da einfach dem Bedarf der Kunden noch gerechter zu werden. Jetzt seit kurzem haben wir auch Schlafkissen mit im Angebot und wollen auch in dem Bereich mit einsteigen, weil es einfach von der Produktion her im Prinzip das Gleiche ist. Also man kann da auf die gleichen Lieferanten zugreifen und auch, weil es zu der Brand passt.
Und ist das so, dass ihr immer noch mit den gleichen Produzenten aus China zusammenarbeitet oder wo kommen die Fila-Produkte heute her?
Also wir haben in China begonnen, das muss man vielleicht noch dazu sagen, als damals dann Corona ausgebrochen war, haben wir sofort den Shift von China nach Türkei gemacht, einfach um der Lieferkettenproblematik aus dem Weg zu gehen. Und das war damals auch, ich denke, ein geschickter Move, weil wir hatten überhaupt keine Probleme, dann Ware zu beziehen. Da konnte im Zweifel ein Sprinter mit Ware rauffahren und dann waren die irgendwie auf 30 Stunden da. Und das hat uns damals gerettet, dass wir sozusagen nicht out of stock gegangen sind und alles weiter liefern konnten. Das war damals sehr geschickt für uns. Mittlerweile hat sich die Situation in der Türkei wieder geändert. Wirtschaftlich ist es dort schwierig. Die haben kämpft mit hoher Inflation und von daher sind wir wieder zurück nach China gewechselt. Jeder Wechsel ist natürlich auch immer, sage jetzt mal, ein kleiner Pain, weil man einfach dann den Supplier wieder auf die Spur bringen muss, dass einfach die benötigte Qualität geliefert wird. Genau, aber das ist so unsere Geschichte und sind auch ganz happy damit.
Okay. Wo hast du das Gefühl, kann für euch so von der Produktkategorie, also ihr seid Fußstützen, Kopfkissen oder Schlafkissen, wo kann das noch hingehen?
Ja, tatsächlich von den Produktkategorien wollen wir alles abdecken, was jetzt irgendwie so im Bereich Sitzen und Schlafen ist und aber auch, was Medizinprodukte im Allgemeinen angeht, also Medizinprodukte der Klasse 1. Da sehen wir unser Segment und da wollen wir weiter wachsen.
Ich hätte jetzt, also es ist ja euch relativ einfach gelungen, in diesen Markt reinzugehen. Ja, also du hast auf Alibaba geguckt, hast dir 500 Produkte schicken lassen und losgelegt. Das zeigt ja, dass jetzt zumindest mal auf der Produkt- und Sourcing-Seite die Eintrittsbarrieren nicht riesig groß sind. Theoretisch könnte ja jeder, der jetzt diesen Podcast hört, auch sagen, in den Markt gehe ich rein, ich bestelle mir jetzt Sitzkissen, Kopfkissen, was Ähnliches aus China. Wie siehst du das? Also wo differenziert ihr euch? Warum hast du davor keine Angst, dass da andere Wettbewerber kommen und dann nochmal aggressiv reingehen? Ist das irgendwie eine starke Marke, die ihr jetzt aufgebaut habt? Hast du das Gefühl, ihr seid einfach operativ exzellent und besser als andere? Also was ist so eure Secret Sauce?
Also ich stimme in gewisser Art und Weise zu. Auf der Sourcing-Seite ist es heutzutage nicht mehr so schwer, dass man da an Produkte kommt und die aus China beispielsweise bezieht. Man muss halt als Unternehmer immer eine gewisse Resilienz mitbringen, weil es einfach immer wieder mal zu Rückschlägen kommen kann, sei es eine Produktcharge, hat irgendwie Fehler oder Probleme bei der Lieferung und so weiter. Und dann am Schluss auch die Liebe fürs Detail und zwar in allen Bereichen, sei es beim Produkt, sei es beim Listing, sei es im Fulfillment, damit da einfach alles glatt läuft. Das haben wir über die ganzen Jahre immer gemacht und auch im Nachgang nach dem Kauf einen exzellenten Kundenservice zu bieten. Da sind wir, so wie Amazon auch eingestellt, letztendlich sehr kundenorientiert und am Schluss darauf fokussiert, dass der Kunde zufrieden ist. Und um deine Frage zu beantworten, was uns jetzt vom Wettbewerb unterscheidet, also ich bin der Meinung, man kann vom Prinzip her jedes Geschäftsmodell auch machen, damit einsteigen. Die Markteintrittsbarrieren sind oftmals Zeit und Geld. Wenn ich jetzt heute neu anfangen würde, dann würde ich jetzt wahrscheinlich nicht in den Bereich reingehen, weil es einfach schon ein Red Ocean ist. Und da wüsste ich mit meiner Zeit und mit meinem Kapital vermutlich einfachere Geschäftsmodelle. Da sehe ich jetzt momentan so die Differenzierung sozusagen.
Und ich glaube, wenn ich so von außen drauf gucke und so zuhöre, was du sagst, ich glaube, was euch schon ausmacht, ist, dass ihr sehr effizient aufgestellt seid von den Strukturen. Du hast gesagt, ihr macht das mit 3,5 Personen. Du selber machst es als Gründer nur in Teilzeit und trotzdem verkauft ihr irgendwie 80.000, 90.000 Produkte, wenn man das mal grob hochrechnet und sich anguckt, was bei euch so ein Produkt kostet, dann sieht man ja sofort, dass das deutlich siebenstellige Umsätze sind, die ihr so machen werdet. Und das mit kleinem Team. Was macht ihr in-house und was gebt ihr auch bewusst raus?
Ja, gerne. Also ich fange mal mit dem an, was wir außer Haus geben. Das ist alles, was mit Steuern zu tun hat, macht der klassische Steuerberater. Alles, was mit bezahlter Werbung zu tun hat, also Amazon PPC, Google Ads, da haben wir eine Agentur dafür, die macht das für uns. Da gibt es Reports, die werden von uns begutachtet, aber das komplette Bid-Management erfolgt durch die Agentur. Dann alles, was mit Creatives zu tun hat, was letztendlich bei den Produkten dann auf den Verkaufsseiten landet, also Videos und Bilder, da haben wir auch Agenturen dafür, die das für uns machen. Und Compliance-Themen, das ist so ein Mix. Also da machen wir vielleicht so 70-75% selber und der Rest ist dann außer Haus oder mit Unterstützung von Compliance-Agenturen. Und den Rest, also alles, was mit Kundendienst, das Backoffice zu tun hat, was Controlling angeht, Buchhaltung, das erfolgt alles bei uns. Und was natürlich auch außerhalb ist, ist das Fulfillment. Also sowohl seitens Amazon als auch Nicht-Amazon-Kanäle haben wir ein eigenes Fulfillment-Center. Das haben wir auch außer Haus vergeben. Das nimmt uns natürlich einen riesen Teil der Arbeitslast ab, sodass wir uns dann den Verkauf auch fokussieren können.
Das heißt, bei Amazon nutzt ihr dann aber FBA?
Genau, wir nutzen FBA, haben aber auch FBM-Angebote.
Okay. Erzähl mal so ein bisschen, wie so euer Tool-Setup ist. Aber auch wenn ihr viel rausgebt und sicherlich kein eigenes Bid-Management-Tool braucht, weil ihr das über eine Agentur löst zum Beispiel. Welche Rolle spielen Tools und Technologie bei euch, um Prozesse auch möglichst schlank und effizient zu gestalten?
Ja, die spielen eine sehr wichtige Rolle. Ich habe das mal aufgelistet, was wir alles an Tools nutzen. Das ist, wenn man das mal alles vor seinem Auge hat, einiges. Aber ich würde mal so sagen, mitunter die wichtigsten Tools sind bei uns Asana. Das nutzen wir für Projektmanagement. Da sind im Prinzip alle Prozesse bei uns abgebildet, die das Unternehmen am Laufen halten. Bilby, da laufen alle Bestellungen bei uns zusammen.
Über alle Kanäle?
Über alle Kanäle, genau. Und das geht dann weiter zu unserem Fulfillment-Dienstleister. Dann klassische Controlling-Tools wie Sellerboard. Ich glaube, das kennen die meisten. Dann würde ich mittlerweile auch sagen, ChatGPT, einfach für diverse Thematiken, sei es E-Mail-Beantwortung, Erzeugung von SOPs und so weiter. Genau, das wären jetzt mal so, wenn ich es runterbrechen würde, die wichtigsten Tools, abgesehen von den klassischen Kommunikationstools wie Slack, WhatsApp und so weiter.
Und so auf der Buchhaltungsseite, also wie, ne, ihr habt das alles beim Steuerberater, auch die ganze Buchhaltung, viele strugglen dann ja so ein bisschen damit, dass sie von den unterschiedlichsten Sales-Kanälen und Marktplätzen kriegen sie die unterschiedlichsten Daten in unterschiedlichsten Formaten und irgendwer muss es alles zusammenführen. Ich vermute, das macht ihr auch nicht mehr händisch.
Nee, das machen wir nicht mehr händisch, das wäre zu viel Arbeit. Also wir nutzen da tatsächlich GetMyInvoice und haben da auch noch ein paar Sachen programmiert, um da Rechnungen, Eingangsrechnungen automatisch GetMyInvoice zuzuführen und das landet dann automatisieren Dativ-Unternehmen online.
Und so die Abrechnung von den Marktplätzen aus dem Webshop von Amazon, das läuft auch alles vollautomatisiert beim Buchhalter an?
Tatsächlich leider nicht ganz vollautomatisiert. Also ich habe mich da auch mit beschäftigt, da gäbe es auch Tools. Das macht aber jetzt der VA bei uns. Ich habe da einen Prozess aufgesetzt, der arbeitet das durch, ist jetzt kostentechnisch so für uns günstiger abbildbar. Heißt aber nicht, dass wir das in Zukunft nicht auch durch eine Software dann lösen würden.
Ja. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, weil du eben auch so ein bisschen darüber gesprochen hast, ihr wollt euch auch differenzieren durch sehr guten Kundenservice und gute Kundenbindung, ist, ihr habt eine eigene App.
Mhm.
Das fand ich überraschend. Erzähl mal, was die kann und was auch der strategische Gedanke dahinter ist.
Ja, gerne. Also wir haben, ich weiß gar nicht mehr wann, ich glaube vor 2 Jahren war das, haben wir die App für uns entwickeln lassen und wir wollten da den Kunden einfach über die App nochmal einen zusätzlichen Mehrwert geben und bieten das dann sozusagen frei für den Kunden an mit Erwerb des Produktes. Der Gedanke ist einfach hier, den Kunden Mehrwert zu geben mit der App und natürlich auch die Markenbindung ein bisschen zu erhöhen, wird auch soweit ganz gut angenommen.
Und erzähl mal, was so typische Inhalte sind, die man dann in der App nutzen kann. Sind das dann so klassische Rückenübungen?
Das sind im Prinzip oftmals Reminder, also dass man aufstehen soll zum Beispiel und gesunde Gewohnheiten etabliert. Das ist so der Hauptzweck.
Und ich vermute, ihr nutzt das aber auch schon als CRM-Kanal für Upselling, um neue Angebote und Ähnliches zu promoten.
Genau, richtig, ja. Das bietet sich natürlich an.
Wie viel kann man denn bei euren Produkten, die jetzt ja kein Verbrauchsgut sind im klassischen Sinne, wie viel Bestellungen kann man denn so im Schnitt aus einem Kunden über seine Lebensdauer hinaus generieren?
Gute Frage. Also pro Bestellung haben wir 1,05 Produkte. Also das ist nicht zu viel. Klassische Kauf ist sozusagen ein Produkt. Wir beobachten aber schon, dass Kunden nach einer gewissen Zeit dann auch wiederkommen. Also wir geben eine Nutzungsdauer von 5 Jahren an, was relativ lang ist, weil wir einfach wirklich schauen, dass wir eine gute Qualität verwenden und hochwertigen Schaum anbieten. Und was dann sozusagen hier den Kundenwert nochmal erhöht, das haben wir tatsächlich noch gar nicht getrackt, wäre mal spannend auszuwerten, um zu sehen, nach welcher Zeit dann die Kunden so im Schnitt wiederkommen.
Ja, okay. Da hätte ich mich auch die Vermutung, dass das eigentlich ein guter CRM-Kanal ist und dass man gerade mit so Erinnerungen, jetzt fängt dein Produkt an, nicht mehr so richtig zu funktionieren, wahrscheinlich, wenn die Zufriedenheit dann hoch ist, auch gut Wiederkäufe tracken und generieren können müsste. Lass uns nochmal so ein bisschen über Kundengewinnung reden. Wie ihr Neukunden gewinnt, so auf den unterschiedlichen Kanälen. Welche Rolle spielt Paid Advertising über die unterschiedlichen Kanäle bei euch?
Also wir versuchen natürlich, Kunden organisch zu gewinnen. Das ist das Beste, weil man es da sozusagen kostenfrei erhält auf den unterschiedlichen Kanälen. Aber wir fahren auch Ads. Wenn man sich das jetzt mal bei Amazon ansieht, da ist tatsächlich so bei uns, dass der Großteil der Kunden organisch auf unser Listing kommt. Ich würde schätzen, so 70-75% und der Rest ist bezahlt. Also das ist ein für uns gutes Verhältnis. Und ähnlich ist auch im Webshop, da kommen die Kunden von uns hauptsächlich über Google und hier auch organisch und bezahlt. Und da ist das Verhältnis tatsächlich von Ads ein bisschen höher, so 30-35%. Wir versuchen natürlich auch organische Reichweite zu erhöhen. Wir haben einen eigenen Blog gestartet, wo wir Traffic reinbekommen. Wir schalten Newsletter, um einfach bestehende Kunden wieder zurückzuholen in den Webshop. Auch auf den anderen Marktplätzen schalten wir da Ads einfach, um dort die Reichweite zu erhöhen.
Wenn man bei euch auf der Website sich ein bisschen umschaut, sieht man auch, dass es auch ein Affiliate-Programm gibt. Mein Impuls war sofort, dass ja eigentlich jeder Physiotherapeut ein guter Affiliate-Partner für euch sein müsste, dem man sagt, hey, wenn du Patienten hast mit Rückenschmerzen zum Beispiel, die kriegen dann irgendwie ein Rezept von der gesetzlichen Krankenkasse, dürfen 6-mal für 20 Minuten zu dir kommen. Das ist alles schön und gut, aber das löst das Problem ja auch in der Regel nur kurzfristig. Empfiehl denen doch hier noch irgendwie das Fila-Sitzkissen und für jedes Kissen, das über dich kommt, gibt es dann nochmal eine Provision. Ist das der Gedanke oder nutzt ihr eher so klassische digitale Affiliate-Partner dann?
Also der klassische Gedanke ist so Affiliate-Partner, wie du es gerade im zweiten Teil beschrieben hast. Wir haben aber auch häufig den Fall, dass Physiotherapeuten auf uns zukommen. Die fragen ein kostenloses Muster an, um es ihren Patienten zeigen zu können. Und das bieten wir dann auch an. Also an alle Physiotherapeuten, die zuhören, dürft uns gerne kontaktieren. da, um einfach da auch nochmal die Patienten und Kunden abzuholen.
Verstehe. Ich finde es bemerkenswert, wenn, was du so erzählst, wie viel organischen Traffic ihr habt. Also ich glaube, der Anteil ist deutlich höher als bei vielen anderen Sellern auf Amazon oder auch im Webshop sind 70% organischer Traffic ja sehr viel, würde ich sagen. Mhm. Was erstmal gut für euch ist, was aber natürlich auch schon ein gewisses Risiko birgt, weil durch AI und andere Suchverhalten sich natürlich total viel verändert, weil Menschen weniger bei Google suchen und vielleicht viel mehr bei ChatGPT oder anderen AI-Tools. Weil auf Amazon sich durch Rufus sicherlich die Art der Suche und der Produktdiscovery auch nochmal verändert. Wie guckst du da drauf? Hast du das Gefühl, das ist ein strategisches Risiko für euch?
Kann man jetzt als strategisches Risiko oder als Opportunität betrachten?
Gute Unternehmerantwort, ja.
Genau. Also wir bleiben da natürlich bei dem Thema auch voll dran und beobachten das, wie sich der Markt entwickelt. Ich kann es jetzt auch von meiner persönlichen Warte aus beschreiben. Also bei mir ist der Switch weg von Google hin zu AI-Konsultation stark gewachsen. Also ich würde fast sagen, dass ich mittlerweile eher AI frage als Google, wobei Google ja mittlerweile auch um eine AI-Antwort gibt, weil man einfach sich die Zeit sparen möchte, sich durch Seiten durch zu recherchieren. Aber es ist definitiv so, wie du sagst, also man muss schauen, dass die Produkte auch für AI optimiert sind, dass man da sichtbar bleibt und da darf man den Zug nicht verpassen. Aktuell, glaube ich, ist der Anteil noch relativ klein, aber er wird sicherlich wachsen.
Wie bereitet ihr euch darauf vor? Also ist das, bist du da selber der Treiber, der sich versucht, tief in die Themen einzuarbeiten? Hast du da Partner? Ist das, treibst du da eher deine Agenturen vor dir her?
Also tatsächlich informiere ich mich da selber viel zu den Themen. Ich schaue mir da viele YouTube-Videos an und unterhalte mich natürlich auch mit Gleichgesinnten. Aktuell, ehrlich gesagt, unternehmen wir in Hinsicht auf AI-Optimierung bei den Produkten noch nichts. Also ich glaube, dass viele Sachen, die wir vorher gemacht haben, tatsächlich auch durch AI einfach übernommen werden und bei der Kaufentscheidung dann letztendlich auch so berücksichtigt werden, wie es vielleicht vorher war. Man muss aber ausgespielt werden. Das ist der wichtige Punkt, dass man da nicht an Sichtbarkeit verliert. Ich habe mich da in Newsletter eingetragen, YouTube-Videos, um da am Ball zu bleiben. Und wenn sich da Neuerungen ergeben in der Hinsicht, wo man dann besser nach AI optimieren kann, dann werden wir das auch sicherlich machen und da den Anschluss nicht zu verlieren.
Mhm. Wann kommt für dich der Zeitpunkt, dass aus einem Teilzeitjob ein Vollzeitjob wird?
Ich muss sagen, ich mache meinen Vollzeitjob auch sehr gerne.
Was machst du im Hauptjob?
Ich bin da Projektleiter für Sondermaschinenbau. Da hat man auch viel mit Menschen zu tun, ist auch eine soziale Komponente und einfach nochmal ein anderer Herausforderungsbereich. So im klassischen E-Com sitzt man schon häufig, sagen wir jetzt mal, alleine vorm PC und macht da seine Aufgaben, optimiert Prozesse und so weiter, was mir von der Persönlichkeit auch her gut zusagt. Aber so mit Menschen wieder mehr machen, ist dann auch ein guter Ausgleich sozusagen.
Okay, also es bleibt eine, auch bei weiterem Wachstum bleibt es erstmal eine Nebenbeigründung.
Voraussichtlich schon, ja.
Okay. Beeindruckende Geschichte in einem Markt, wo man jetzt von außen drauf gucken würde und denken würde, naja, ist jetzt irgendwie, gibt sicherlich viel, ist jetzt nicht so eine spannende Kategorie. Da sowas aufzubauen in Teilzeit ist sehr inspirierend und ich weiß, uns hören ja auch immer viele zu, die auch gerne was selbstständig machen würden, aber auch nicht so richtig den Mut haben, dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt all in und kündige meinen Job. Ich finde, du bist genau ein Beispiel dafür, dass man das im Zweifel auch nicht muss, dass man nicht sofort ganz ins kalte Wasser springen muss, sondern dass es da vielleicht auch andere Varianten gibt. Danke, dass du das so geteilt hast. Und wir sind gespannt, wo die Entwicklung hingeht mit weiteren Produkten. Vielleicht ja doch mal irgendwann noch mal mit einem Fokus auch außerhalb von Deutschland. Ich bin mir sicher, da gibt es noch viel zu gewinnen.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Jan.
Ja, sehr gerne. Mehr Infos zu Marco, zu allen anderen Gästen aus diesem Podcast gibt es natürlich wie immer, amazon.de/podcast. Wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt, dann geht zu Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl. Lasst uns ein Like da. Das hilft uns, auch weiter organischen Traffic zu bekommen, genauso wie Marco. Und ihr verpasst keine Folge mehr. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Und in dem Sinne, schöne Grüße nach Bayern und vielen Dank, Marco, dass du dabei warst. Ciao, ciao.
Ja, schöne Grüße nach Hamburg. Danke, Jan.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.